Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich möchte ohne große Umwege mit euch einen Text ansehen. Und davor zeige ich aber noch ein Bild. Und zwar gibt es da Leute, die kennt ihr vielleicht. Wer ist denn das? Es sind die Fantastischen Vier. Und das ist schon ein bisschen her. In den 90er Jahren, da haben diese Fantastischen Vier so richtig die Musikszene im deutschsprachigen Raum aufgewühlt mit Hits wie Die da oder Sie ist weg. Ja, ich werde jetzt nicht zum Singen anfangen, aber in euren Köpfen laufen die Tracks bereits. Und ich bin wieder allein. Ich bin froh, dass ich nicht allein bin, sondern mit euch im Raum hier. Also wenige, übrigens ein Bild mitgebracht heute, also es ist etwas ergraut, aber sie genießen mehr oder weniger Kultstatus. Und ich habe kürzlich in meiner Bibel gelesen, im Markus-Evangelium, und da stieß ich interessanterweise auf die Fantastischen Vier in der Bibel. Also andere vier Männer, die sehr eindrucksvoll sind. Und ich möchte euch auch gleich ohne große Umschweife mit hineinnehmen in diese Geschichte im Markus-Evangelium. Und das Interessante an dieser Geschichte, finde ich, ist, da gibt es verschiedene Personengruppen. Und ich glaube, dass für jeden heute Morgen er sich irgendwo wiederfinden kann in einer dieser Personen oder Personengruppen. Das macht für mich die Geschichte auch noch besonders interessant. Aber natürlich der Main Act sozusagen, die Headliner, das sind diese Fantastischen Vier in dieser Geschichte. Wenn du deine Bibel mit dabei hast, dann kannst du gern mit aufschlagen, Markus Evangelium Kapitel 2, gern kannst du auch nur zuhören. Wir lesen die Verse 1 bis 12 und ich gehe das einfach Stück für Stück durch. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Also was ist da passiert, was ist da los? Also Jesus war in Kapernaum, dann hat er eine Tour gemacht durch das Land Galiläa. Ich zeige euch eine Karte. Und zwar, das ist Israel und dann ist oben dieser See, dieser eigentlich ziemlich große See, das ist der See Genezareth, hier steht Kinneret. Und dann westlich davon, links, für die Geografie-Experten, Galiläa. Also in dem Gebiet war er unterwegs und also er war Kapernaum, dann war er in Galiläa und jetzt kommt er zurück in diese Stadt Kapernaum. Und beim letzten Aufenthalt, als Jesus eben dort war in Kapernaum, da ist so richtig die Post abgegangen. Er hat gepredigt und das war vollmächtige Predigt. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen befreit, die unter dem Einfluss von bösen Geistern standen. Also das volle Programm. Jesus hat so richtig gewirkt und die Leute waren mächtig beeindruckt von Jesus. Und man nimmt übrigens an, dass dieses Haus, von dem wir gerade gelesen haben, also er war wie so quasi back in the house, also so richtig rappermäßig, und dieses Haus, nimmt man an, das war das Haus von Petrus. Petrus hat in Kapernaum gelebt. Und weil die Sache letztes Mal so super gelaufen ist, als ist einfach, wenn ein Konzert gut ist, dann spricht sie das rum. Und genauso, wenn Jesus in der Haus ist und das gut läuft, spricht sich das auch rum. Und so war das Haus einfach total voll. Also bis hinaus vor die Eingänge standen die Leute, sämtliche feuerpolizeilichen Regeln wurden übertreten und dann treten auch schon die vier auf, die Fantastischen Vier. Schauen wir weiter, wie die hier ihren Einstieg machen. Da kamen, Vers 3 ist es, da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Also hier sind sie, die Fantastischen Vier, und ich möchte einen genaueren Blick auf sie werfen. Was macht sie fantastisch? Was sind die Qualitäten, die diese Männer auszeichnen? Das Erste, das ich entdecke, das Erste, was ich an diesen Männern entdecke, ist, sie haben ein großes Herz gehabt. Warum? Weil sie sind nicht einfach so daherspaziert wie alle anderen, die damals in dem Haus waren, sondern sie hatten jemanden mit sich. Die Alternative wäre gewesen, sie kommen genau wie alle anderen, suchen sich vielleicht noch irgendwo einen Platz beim Fenster oder bei der Tür, um auch noch etwas von Jesus mitzubekommen, von dem, was er sagt. Oder? Das wäre ja die Alternative gewesen. Aber nein, sie schleppen jemanden auf einer Matte mit sich. Und wir wissen auch nicht, ob diese Person ihr Freund war. Meistens, wenn die Geschichte erzählt wird, wie gesagt, das war der Freund von den vier. Aber es steht nirgends, dass das der Freund war. Vielleicht war es auch ein Nachbar. Vielleicht war es jemand, der einfach gesagt hat, ich habe gehört, hey Leute, könnt ihr nicht? Und nehmt mich doch bitte mit. Könnt ihr mich dahin bringen zu diesem Jesus? Also wir wissen nicht ganz genau, welche Geschichte dahinter steht, aber was wir sehen, ganz konkret, sie tun es. Sie tun es. Sie bringen diesen Mann dahin. Und das ist letztendlich fantastisch, weil Jesus dann in das Leben dieses Mannes hineinwirken kann und sein Leben für immer verändert. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Bin ich jemand, der eher wie die Menge halt selbst irgendwie von Jesus was hören will und erfahren will und Jesus wirken haben möchte in seinem Leben, aber bin ich auch bereit, bin ich jemand, der andere zu Jesus bringt? Wie geht's dir? Bist du jemand, der eher selbst mal schaut, dass er was empfängt, oder bist du auch bereit, dein Herz zu öffnen und zu sagen, ja, ich möchte auch, dass andere diesen Jesus treffen? Das ist einmal die erste Challenge, die in dieser Qualität von diesen fantastischen Typen drinsteckt. Und zwar, sie hatten echt ein großes Herz. Sie haben nicht nur auf sich selbst geschaut. Lies mal weiter. Was zeichnet sie noch aus? Vers 4, der erste Teil, da steht, es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Also man hat ja schon mitbekommen, sie waren bereit, irgendwo Einsatz zu bringen. Sie brachten mal diesen Mann mit. Und man kann davon ausgehen, dass sie auch bereit waren, dann wirklich alles zu probieren. Ich weiß nicht, was sie alles probiert haben. Vielleicht haben sie Fanta 4 Hits aufgelegt und gesagt, Hände hoch und dann gibt es den mal nach vorne da, den Gelähmten oder so. Wie beim Konzert halt, weißt du, so dieses Stage-Diving-mäßig. Oder vielleicht die Leute ein bisschen bestechen, lasst uns durch. Aber was auch immer, scheinbar ist es ihnen einfach nicht gelungen, durchzudringen. Und jetzt kommt die Qualität von ihnen zum Vorschein. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Das ist mal Querdenken, oder? Die Häuser in Galiläa, wie war das? Die waren immer mit Flachdächern. Diese Flachdächer waren einfach aufgebaut, stabile Balken in circa einem Meter Abstand und dann quer ganz viele Äste drüber, Lehm, Erde drüber und fertig war das super Flachdach. Also das war wirklich so eine Art Garten auch irgendwie für die Leute. Also das war mit einer Seitentreppe meistens und dann hat man oben auch Zeit verbracht und manches war aber, ich glaube vom Klima wahrscheinlich nicht sehr viel Gras, aber theoretisch manchmal sogar auch da ein bisschen Pflanzen drauf und so. Lässig, oder? Und das heißt, man hat da einfach gegraben. Dann kommt man zu den Ästen, die reißt man oder bricht man weg oder biegt man zur Seite und man hat das ein tolles Loch. Ja. Und wie wir gleich sehen werden, Jesus war ziemlich begeistert von der Idee. Ja. Petrus war eher weniger euphorisch. Die zerlegen mein Haus. Oh, super. Also die zweite Qualität, die wir hier entdecken bei diesen Fanta 4s, ist, dass sie nicht einfach aufgegeben haben, sondern dass sie dran geblieben sind, bis sie einen Weg gefunden haben, zu Jesus vorzudringen. Und da sind wir wieder selbst gefragt, wie sieht es bei mir aus? Bleibe ich dran, selbst zu Jesus auch durchzudringen, zu sagen, Jesus, ich brauche dich, beziehungsweise auch jemand anderen mitzubringen, oder gebe ich einfach schnell auf, okay, sie hätten ja umdrehen können, ja, es soll halt nicht sein und wir haben es ja probiert und heute ist halt nicht der Tag, dass Jesus da an diesem Mann etwas tut. Alternative wäre das gewesen. Aber nein, sie bleiben dran. Und wir werden gleich sehen, warum sie dranbleiben und was auch die ersten zwei Qualitäten letztendlich, was hinter diesen Qualitäten stand. Und ich glaube, es wird einfach Zeit, dass auch wir Mut fassen, dass wir sagen, okay, ich möchte nicht einfach aufgeben, ich möchte dranbleiben, ich möchte mein Vorbild nehmen an diesen fantastischen vier, weil es hat nämlich immer Auswirkungen, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir jemanden an der Seite nehmen und sagen, komm, ich bring dich zu Jesus. Es bewegt etwas, wenn wir dranbleiben, weil Jesus beginnt dann nämlich zu wirken. Als Jesus ihren Glauben sah, das ist die dritte Qualität, die wichtigste, als Jesus ihren Glauben sah, also sie haben ihr Herz geöffnet, sie sind dran geblieben und sie glaubten. Sie hatten Glauben. Der Glaube war es, der sie dazu brachte, ihr Herz zu öffnen. Der Glaube war es, dieses Vertrauen, das sie in Jesus gefasst hatten, war es, dass sie dran geblieben sind. Sie wussten, Jesus kann und er wird was tun. Wir müssen nur zu ihm durchdringen. Also der Glaube hat den Unterschied ausgemacht. Das war wohl die wichtigste Qualität, die sie mitbrachten, diese Fanta 4s der Bibel. Echter Glaube wird immer sichtbar. Als Jesus ihren Glauben sah, echter Glaube wird immer sichtbar, durch Taten letztendlich. Glaube brachte sie dazu, diesen Mann hinzuschleppen. Glaube brachte sie dazu, dieses Loch ins Dach zu reißen von einem wildfremden Mann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die vier oder zumindest einer von ihnen Jesus erlebt haben. Zum Beispiel letztes Mal, als Jesus in der Haus war. Da haben sie vielleicht ein Erlebnis gehabt und Glaube ist gewachsen. Und da möchte ich auch dir Mut machen, dass du dranbleibst an Jesus, weil wenn du dranbleibst an Jesus, kann er wirken in deinem Leben und wenn du ihn erlebst, dann wird was passieren, dein Glaube wird wachsen. Und wenn dein Glaube wächst, dann wirst du dein Herz mehr und mehr öffnen, nicht nur an deine Dinge zu sehen, dein Leben, sondern das Leben anderer Menschen. Und dann wirst du auch den Glauben haben, dran zu bleiben, nicht gleich aufzugeben, zu sagen, ich bleib dran, ich finde einen Weg. Ich finde einen Weg, zu Jesus durchzudringen, weil ich möchte, dass er etwas tut in meinem Leben und im Leben von anderen. Also Fazit, sie hatten drei tolle Qualitäten. Und jetzt schauen wir dann gleich noch ein bisschen weiter in der Geschichte auf die anderen Persönlichkeiten. Also sie hatten drei Qualitäten, offenes Herz, dranbleiben und das alles aber gespeist durch einen Glauben, ein Vertrauen in Jesus. Und die Folge, die ich bereits erwähnt habe, dann beginnt Jesus zu wirken. Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Vers 5, also er sah ihren Glauben und dann hat Jesus gewirkt. War halt ein bisschen überraschend, was dann passiert ist. Erwartet hätten sie, steh auf und geh. Aber er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht findet sich der ein oder andere an dieser Stelle der Geschichte wieder. Vielleicht hast du das auch so erlebt. Du betest für jemanden zum Beispiel und dann passiert etwas ganz anderes oder gar nichts passiert. Warum heilt Jesus diesen Mann nicht, wie man es erwarten würde, sondern spricht ihn frei von seiner Sünde? Warum tut Jesus das? Ich bin überzeugt, Jesus macht das, weil es ihm nicht nur darum geht, dass es dir äußerlich gut geht, sondern es geht ihm auch immer um unser Innerstes. Das muss oftmals viel mehr Heilung erfahren als unser äußerer Mensch. Und ein Kommentator schreibt zu dieser Stelle, der Zuspruch der Sündenvergebung ist das Befreiende, das Rettende, also die entscheidende Hilfe. Das ganze menschliche Sein gilt es zuerst auf einen neuen Grund zu stellen. Also Jesus sieht immer uns als ganzen Menschen und nicht nur eine Hülle. Es kann auch sein, dass du heute Morgen da bist oder das siehst und du merkst, ja, äußerlich würde man es mir nicht ansehen, aber ich bin eigentlich wie dieser Gelähmte. Ich bin hinüber, ich bin kaputt, ich brauche Heilung innerlich. Und wenn es du bist, dann gibt es eigentlich nur eins, komm zu Jesus. Er ist der Heiler. Jesus ist der Heiler, komm zu Jesus. Und weil dieses zu Jesus kommen, gerade wenn man sagt, ich hab körperliche Gebrechen, ich habe innerlich, bin ich zerbrochen, es ist nicht immer einfach. Drum brauchst du Menschen wie diese fantastischen vier hier, die dir helfen, zu Jesus zu kommen. Und darum werden wir auch nicht müde, über Kleingruppen zu reden und zu ermutigen, in einer Kleingruppe zu sein, weil die Leute in der Kleingruppe sind die Leute, die dich zu Jesus bringen, wenn du selbst keine Kraft dazu hast. Amen. Ich denke schon, dass es so ist. Und darum ist es so wichtig, weil keiner von uns ist immer stark. Jeder von uns ist in der einen oder anderen Situation des Lebens wie dieser Gelähmte. Und wir merken, ich brauche Hilfe von Jesus letztendlich, aber ich bin so schwach. Ich brauche jemanden, der mir Mut macht, auch hinzukommen zu Jesus in Gemeinschaft. Wer sind deine fantastischen vier? Wer sind deine fantastischen vier? Hast du diese Leute, die dich zu Jesus bringen? Ich möchte noch kurz das Ende dieser Geschichte anschauen und da taucht noch eine weitere Gruppe von Menschen auf. Ab Vers 6 bis 9 lese ich mal. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas nur sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Also da war eine Gruppe von Menschen, diese Schriftgelehrten, die konnten einfach nicht glauben, dass Jesus, der da vor ihnen stand, wirklich Gott war. Die kannten die Schriften des wie man es heute nennt, Alten Testaments, des ersten Teils der Bibel, in- und auswendig. Und sie hatten einfach eine andere Vorstellung, wie dieser Messias, der Gesalbte Gottes, der im Namen Gottes auftritt, sein sollte. Und vielleicht geht es dir wie diesen Schriftgelehrten. Du kennst irgendwo vielleicht sogar die Bibel etwas, du glaubst irgendwo auch, aber Jesus, diesem Jesus Vertrauen zu schenken, das ihm voll und ganz zu vertrauen, das gelingt dir irgendwo nicht. Das ganze Gottsache ist irgendwie ein Rätsel für dich. Wenn das du bist, dann habe ich gute Nachrichten für dich, weil im Vers 10 steht was ganz Besonderes, was Jesus dann sagt. Vers 10, ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Ich werde euch beweisen. Jesus ist bereit, sich dir zu beweisen, sich dir zu offenbaren, dass er der ist, der er behauptet zu sein. Und das ist großartig, weil das heißt, wir können auch als Zweifler kommen und sagen, es fällt mir so schwer zu glauben, aber Gott ist bereit, sich dir zu beweisen und zu erweisen. Wenn du bereit bist, ihm eine Chance dafür zu geben, und das ist das Wichtige, bist du eben dann auch willig zu glauben, wenn er dir die Beweise nach und nach liefert. Weil diese Schriftgelehrten, manche von ihnen, ganz wenige, kamen zum Glauben an Jesus. Viele von ihnen kamen niemals zum Glauben an Jesus. Obwohl sie die ganze Zeit ihn beobachten konnten und sehen konnten, wie vollmächtig er sprach, wie vollmächtig er wirkte. Aber sie konnten es einfach nicht glauben. Öffne dein Herz, wenn da nur ein Funken Glaube ist. Gott möchte sich dir offenbaren. Ah, ich habe ganz vergessen, Schatz, ich habe noch ein Bild dabei gehabt. Ach so, ja, das ist übrigens der See Genezareth. Ja, das ist wirklich der See Genezareth. Und hier sehen wir nochmal diese Szene. Und ich möchte jetzt zum Praxisabschlussteil ganz kurz nochmal diese Gruppen durchgehen. Weil ich glaube eben, dass sich jeder von uns irgendwo in dieser Szene findet. Schauen wir mal die erste Gruppe. Also die Frage ist eben, wer bist du und was tust du jetzt mit dem, was du gerade gehört hast? Also die erste Gruppe, ich nenne sie mal die Zweifler. Du hast massive Zweifel an Gott, an Jesus. Und ich möchte einfach Mut machen, dass du ihn konkret bittest, diesen dir noch rätselhaften Gott, sich dir zu offenbaren und zu beweisen. Und dass du dein Herz öffnest und ihm auch eine Chance gibst, das dann auch in Glauben umzuwandeln und anzufangen, ihm nachzufolgen. Aber bitte Gott, dass er sich dir beweist und erweist. Die zweite Gruppe sind die Leute in der Menge. Du willst mehr hören von Jesus, du willst mehr von ihm erkennen und du glaubst irgendwo auch an ihn, aber du bist noch nicht an dem Punkt, wo du bereit bist, andere zu Jesus hinzubringen. Und ich finde mich da selbst immer wieder an der Stelle, weniger in meinem Dienst, weil das ist das, was ich tue auch und predige. Aber gerade zum Beispiel eine Sache, die wichtig ist, damit wir Leute zu Jesus bringen können, ist, dass wir in Beziehung stehen zu Menschen. Dass wir wissen, wann sie wirklich Hilfe brauchen. Wie weit kenne ich meine Nachbarn? Wie weit pflege ich die Beziehungen zu meinen Freunden, die Jesus nicht kennen? Wie weit können sie in meinem Leben sehen, dass ich eine Beziehung zu Jesus habe und dass ich das Potenzial habe, ihnen diesen Jesus vorzustellen? Also es hat viel mit Beziehungspflege zu tun und auch damit, dass wir beginnen zu erzählen, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben mit diesem Jesus. Weil das hilft Leuten zu sagen, okay, das hast du erlebt, so hast du zum Glauben gefunden. Interessant, ich befinde mich vielleicht in einer ähnlichen Situation, kannst du mir mehr darüber erzählen, kannst du mir sagen, wie ich diesen Jesus kennenlernen kann, wie ich ihn treffen kann. Natürlich spielt auch Gebet eine Rolle. Ich kann jemand Gebet anbieten und ihn so im Gebet zu Jesus bringen. Bin ich bereit dafür? Oder jemand mitnehmen in einer Kleingruppe, in einen Gottesdienst, dass die Person Jesus besser kennenlernen kann. Also das ist diese Menge. Dann gibt es noch den Gelähmten, der hier auf seiner Trage liegt. Vielleicht identifizierst du dich mit diesem Gelähmten. Du merkst, du brauchst Heilung, innerlich, vielleicht auch körperlich. Dann lade ich dich ein. Wir werden jetzt dann im Anschluss eine Zeit haben, wo wir noch Lieder singen werden. Und da haben wir dann auch immer parallel die Möglichkeit, Gebet zu empfangen. Dass du sagst, ich komme jetzt zu Jesus und ich möchte mit jemand gemeinsam beten, dass Jesus anfängt, in mein Leben hineinzuwirken. Ich brauche es. Und frag dich auch, wer sind die Leute, die Fantasie in deinem Leben? Wer bringt dich zu Jesus hin? Hast du solche Leute? Such eine Kleingruppe, such eine Gruppe, wo du immer wieder auch mit Leuten im kleineren Rahmen im Kontakt bist. Das ist so wichtig. Und dann haben wir noch die vierte Gruppe. Das sind die Leute, die professionellen Dachabdecker. Und die, wenn du dich mit denen identifizieren kannst, das ist großartig, dann geh diesen Weg weiter, dass du Leute zu Jesus bringst, dass es das Teil deines Lebens ist, dass du dein Herz öffnest für andere und beginnst, sie zu begleiten auf dem Weg zu Jesus hin, wenn sie das möchten. Also bitte nicht Leute irgendwo, jetzt du musst und so, das wird nicht funktionieren, sondern Leute, die sagen, ja, ich möchte das, ich brauche diesen Jesus auch. Und abschließend möchte ich noch sagen, und wir kommen gerade, eine Gruppe von Leuten waren am Alpha-Wochenende jetzt die letzten zwei Tage, und da geht es um das Thema des Heiligen Geistes. Wer ist der Heilige Geist und was tut er in unserem Leben? Und mir ist bewusst geworden, dass dieser Weg zu Jesus so viel kürzer ist, als wir oft denken. Warum? Weil wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du die Verheißung, dass Gottes Geist in dir lebt. Und er möchte dich erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Und das heißt, Gott ist in dir. Und du kannst Menschen im Namen Gottes, im Namen Jesu dienen durch den Heiligen Geist. Das heißt, Jesus ist gar nicht so fern, wie wir oft denken, er lebt in uns durch seinen Geist. Das bedeutet nicht, dass wir Jesus sind. Es bedeutet auch nicht, dass wir Gott sind, sondern wir sind Menschen, aber wir haben das Privileg als Christen, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und wir dürfen uns immer mehr ausstrecken nach diesem Geist und sagen, Heiliger Geist, komm du in mein Leben, füll du mich, damit ich Menschen in deinem Namen dienen kann und damit sie dich erleben. Wer bist du in dieser in dieser Geschichte? Wo findest du dich und was willst du als nächsten Schritt tun? Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du gekommen bist auf die Erde und dass du uns siehst, an jeden von uns, und weißt, wo wir stehen. Ich bete, dass du jeden von uns zeigst, was der nächste Schritt ist, was wir tun sollen, tun können. Und danke, Jesus, dass du geduldig bist und voller Liebe und Barmherzigkeit. Danke für deine Gegenwart in uns. Und danke, dass du bereit warst, jeden zu empfangen. Und dass du dich freust, wenn wir Schritte des Glaubens gehen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.